Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de. Zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Läuft bei uns, Michi. Wir waren nämlich gestern, ja Michi, hallo erstmal Michi. Servus. Herzlich willkommen.
Servus, Mann.
Wir waren gestern ein bisschen unterwegs. Wir waren auf einer kleinen Weinmesse hier im Meridian von Moët Hennessy Wine Estates.
Genau, zusammen mit dem Falstaff.
Zusammen mit dem Falstaff und haben uns da ein bisschen durchprobiert. Moët Hennessy Wine Estates, das muss man wissen, gehört zum LVMH-Konzern. Und das steht für Louis Vuitton Moët Hennessy. Also die diese ganz mega teuren Handtaschen machen, machen auch absolut krasse Weine. Und da haben wir es gestern durchprobiert von Argentinien über
Neuseeland.
Spanien, Neuseeland bis nach China.
Napa Valley.
Genau. Und dazu wird es auch eine eigene Folge geben, aber nicht heute. Wir haben nämlich gestern einen Bogen gemacht um die Provence, die in diesem Konzern, in diesem Konstrukt von LVMH oder von Moët Hennessy Wine Estates eine riesige Rolle spielt, weil wir gesagt haben, das machen wir ganz ausgeruht und zwar heute. Und dafür haben wir uns den ehemaligen Nordeuropa-Chef von Moët Hennessy eingeladen, der inzwischen ein schönes Provence-Weingut als Geschäftsführer leitet, das sehr bekannt ist, das heißt Minuti. Ja. Und das wurde 2023 von Moët Hennessy gekauft und bei uns ist heute Frank Flockley.
Flockley, ja.
Genau. Und herzlich willkommen. Schön, dass
Servus,
du da bist.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Ein Franzose, der Servus sagt. Ja, genau. Frank, Mensch, du bist vorbereitet. Ausgezeichnet. Wie schön. Herrlich, herrlich. Ja, ich hatte ja gerade dich im Vorgespräch schon mal kurz gefragt, das las sich so ein bisschen so, wenn man so deinen Lebenslauf
sieht. Apropos Lars.
Achso, ja, Lars, genau. Lars, sorry Lars. Lars ist heute nicht dabei, konnte auch gestern nicht dabei sein, einfach weil er im Urlaub ist.
Ja, das stimmt. Ja. Ganz schön viel Urlaub. Aber wenn du mal im Urlaub bist, sagt er immer, du hast so viel Urlaub. Aber er ist auch echt oft nicht da.
Ja, gut, aber das...
Da ist der Chef.
Ja, ist der Chef.
Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das las sich wie... Da warst du.
Genau, genau. Das las ich so ein bisschen, als ob du gesagt hättest, ja Mensch, jetzt bin ich so lang bei Moët Hennessy gewesen, jetzt kaufe ich mir ein schönes Weingut, was auch ein bisschen hübsch gelegen ist und da mache ich jetzt mal ein buntes Leben. Ja. Aber so war es am Ende gar nicht, oder wie kam das?
Nee, natürlich, das wäre natürlich genial gewesen, aber nee, ich glaube, wir haben viel Glück gehabt, dass Moët Hennessy Anfang der 20er Jahre entschieden hat, dass Provence ein schönes Thema sein könnte für das Portfolio von Moët Hennessy. Wie ihr wisst, wir haben sehr schöne Champagnermarken, haben natürlich sehr schöne Spirituosen auch und Provence ist auch ein bisschen Lifestyle, ne? Und das passt halt gut. Das sind Premium-Marken, das sind Marken, wo die Leute ein bisschen träumen, wo sie sich gerne ein bisschen Sonne in dem Glas einschenken und bestimmtes Lifestyle einfach miterleben wollen oder einen Moment erleben wollen. Und deshalb hat es sehr, sehr schön gepasst eigentlich zum Portfolio. Und deshalb hat Moët Hennessy dann in Château d'Esclans investiert, in Minuti investiert und auch in Château Galoupet, was so eine kleine Perle ist in unserem Portfolio.
Also, werden die da langsam unruhig, die Winzer, dass Moët Hennessy jetzt irgendwie die Region aufkauft? Oder also das ist schon eine Markenführerschaft, die er da...
Ja, natürlich, aber ich glaube, ich verstehe, dass die Winzer sich eigentlich darüber freuen. Ich würde so empfinde ich das, weil letztendlich wird diese ganze Gegend, zuerst ist sie sehr vielfältig, die ist sehr qualitativ und ich glaube, wir können mit unseren Marken, weil wir international auch diese Marken erleben lassen können, dass diese Marken die ganze Region aufwerten und dass jeder Winzer davon profitiert, dass wir die Weine bekannter machen, dass wir Côte de Provence, diese Appellation, bekannter machen auf viele internationale Märkte. Das wertet alles auf und das führt dazu, dass die Winzer auch motiviert werden, immer wieder bessere Qualität zu machen, zu investieren. Und ich glaube, das ist so ein positiver Kreis, der sich eigentlich entwickelt.
Mhm. Okay. Zumal es ja auch so ist, dass ihr ja auch, das ist ja auch schon ein Premiumpreis. Also das sind ja auch schon Roséweine auch, die teilweise auch dreistellig kosten, sag ich jetzt mal, die daherkommen. Ja. Das heißt, das hilft ja in der Regel dann allen anderen auch, wenn es jemanden gibt, der da voranprescht, weil in dem Schatten kann man dann gut mitziehen.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, in Amerika so langsam sieht, dass auf dem Weinmenü es nicht mehr nur eine Linie gibt von Côte de Provence, sondern 4, 5, 6 und dass verschiedene Produkte im Glasausschank angeboten werden, dann auf einmal wird es lebendig, oder? Mhm. Und da kann der Konsument verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedene Stile ausprobieren. Und das wertet das alles auf. Das macht spannend, glaube ich.
Und heute haben wir ausschließlich Rosé, oder bei dem einen kann ich es nicht so genau einschätzen. Nee,
es ist ein Weißer. Drei Rosés ein Weißer, weil der fällt manchmal so ein bisschen, finde ich, hinten runter, der Weiße, weil die Region natürlich vor allem für die Rosé steht. Ich finde das aber echt spannend, alles was mit dieser Fermentino-Traube, der Roll, wie sie da in der Provence heißt, zu tun hat, ist manchmal eben auch sehr, sehr gut. Und du hast völlig recht, manchmal trinkt man quasi Rosés, wo man gar nicht weiß, ist das noch ein Rosé oder Weißen. Man trinkt auch in Deutschland manchmal Grauburgunder, die aussehen wie Rosés, oder noch kräftiger in der Farbe als das hier. Ja, also hatte ich jetzt auch gerade wieder gehabt, als ich hier auf der Probe war in Düsseldorf. Und ich habe auch schon den ersten eingeschenkt von Chateau Minuti. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt alles 2025. Ich glaube, unser Partner Havesco hat das vielleicht noch gar nicht oder erst zu dem Zeitpunkt, weil wir das ausschenken. Und das ist schon mal eine bemerkenswerte bunte Flasche.
Ja.
Dieser M. de Minuti 2025, das ist, weil wir es als erstes trinken, der Einstiegswein?
Ja, das ist sozusagen der Einstiegswein, aber das ist auch der Wein, der Minuti ein bisschen groß gemacht hat. Das ist eine Flasche, die ist ganz besonders, weil die wurde 1960 von der Mutter, von den ehemaligen Besitzer designt. Die nennen wir die Flûte à Corset. Corset heißt eigentlich Corsage. Mhm. Und da merkt man ein bisschen diese Feminität, oder?
Also die Flasche selber.
Ja,
genau. Tailliert, ne?
Tailliert ein bisschen, ja. Und das wurde ein bisschen die Ikone aus der Provence, diese Flasche. Genau. Und wir machen seit 9 Jahren, also das ist jetzt die 9. Edition, machen wir immer eine Kollaboration mit einem Künstler. Mhm. Und die Idee ist, dass wir ein Stück Provence auf der Flasche weitergeben möchten. Ja, und letztes Jahr war es ein Künstler, der eine Flasche gedesignt hat in Blautönen. Das hat ein bisschen diesen Himmel oder die Meeresfarbe dargestellt. Und dieses Jahr Lucia Vinti, eine Italienerin, die wurde sehr inspiriert, als sie bei uns auf dem Weingut war. Und die wollte die Geschmacksrichtung von dem Wein auf der Flasche ausdrücken.
Ach, praktisch. Das war die Idee. Das ist sehr gut.
Also,
wir haben so ein bisschen Pfirsich, würde ich sagen. Genau. Rote Beeren. Ja.
Das ist die Idee.
Ja, gut.
Also, wir machen jedes Jahr machen wir diese Edition.
Ist das Honigmelone?
Oder ja, Trauben? Genau.
Trauben.
Ja, Trauben, genau.
Ja. Ja, genau. Ja. Okay, dann können wir mal überprüfen, oder?
Überprüfen.
Frank, du bist aber Franzose.
Ich bin Franzose.
Wieso sprichst du so perfekt?
Weil ich sehr lange in Deutschland gelebt habe und gearbeitet habe und weil ich ein bisschen Einfluss habe von meiner Mutter, die auch Deutsche ist.
Wo hast du in Deutschland vor allem gelebt?
Vor allem in München. Ein bisschen in Düsseldorf, ein bisschen in Baden-Baden, aber vor allem in München.
Du das
deshalb
das
Servus.
Das
dann umso erstaunlicher, dass du Deutsch gelernt hast. Aber die Honigmelone bilde ich mir jetzt schon ein.
Ja, krass. Das Hirn macht ja sowieso sofort die Hausaufgaben, wenn man das
klar sieht. Also, habt ihr das in der Nase, Honigmelone, oder ist das jetzt nur meine Fantasie?
Müsst ihr.
Müssen wir sagen.
Ja. Ihr könnt ruhig
auf jeden Fall, ja.
Ja?
Ja? Ja. Ich habe aber schon auch diesen, also Lars würde sofort sehen, diesen Pfirsich Weingummi mit diesen Zuckerbröseln, weißt du, den habe ich auch in der Nase.
Weingummi mit den Zucker?
Ja, der aussieht in Pfirsichform.
Achso, ja.
Also es ist natürlich ein Wein, der wird aus Grenache gemacht. Mhm. Das ist Grenache, ist eine der Haupttrauben, die wir anpflanzen in der Provence. Und das bringt, das macht einen Wein, was sehr elegant ist, was ein bisschen rund ist. Und ich glaube, das ist ein Wein, den man sehr schön als Aperitif eigentlich genießen kann. Mhm. Oder leicht zu trinken ist, leicht zu teilen.
Mhm. Also der Pfirsich ist, finde ich, am Gaumen noch mal krasser. Mhm. Aus dem Melone auch, der setzt sich schon durch. So ein richtig saftiger Pfirsich. Aber der Wein ist trocken, Frank? Oder?
Ja, das ist also trocken. Ja.
Sehr trocken, oder?
Sehr, sehr trocken.
Sehr, sehr trocken.
Kein Rest.
Ist das ein allgemeiner Trend, dass diese Weine quasi sehr trocken sind?
Ich glaube, dass es schon ein bisschen ein Trend ist. Aber vielleicht kann ich noch was sagen zu der Philosophie von Minuti auch. Mhm. Oder Weinphilosophie.
Klar. Weil
ich
darf alles sagen.
Das ist schön. Ich glaube, Minuti ist ja ein Weingut, was auf dieser Halbinsel von Saint-Tropez angesiedelt ist. Die Wurzeln sind da wirklich seit 90 Jahren. Das wurde 1936, wurde das von der Familie dann übernommen und weiterentwickelt. Drei Generationen. Und wenn ihr in Saint-Tropez seid, dann wisst ihr, was es für ein Lifestyle gibt dort, oder? Man ist ein bisschen relaxter, man lässt ein bisschen los, man will die Schönheit der Landschaft genießen und man ist da mit Freunden oder mit der Familie und man will teilen, oder? Mhm. Und das hat bestimmt ein bisschen die Philosophie des Weines von Minuti beeinflusst, weil Minuti hat immer probiert, Weine zu machen, die sehr elegant sind, die sehr frisch sind, die aromatisch sind, die aber leicht zu trinken sind auch. Die haben auch einen sehr kontrollierten Alkoholgehalt. Wir sind alle bei allen Weinen nicht über 12,5%. Mhm. Und das ist wegen der Frische. Mhm. Und das sind also wirklich Weine, die man teilen kann, oder? Und du hast vorhin gesagt, das ist Jahrgang 25. Ich glaube, bei Minuti unsere Philosophie ist auch, dass wir den aktuellen Jahrgang genießen und den Wein nicht lagern und später genießen. Das ist der aktuelle Jahrgang, der am frischsten ist und das ist da, wo am meisten Spaß macht.
Aber wieso kann man die gut teilen? Also was macht einen gut teilbaren Wein aus?
Weil ich glaube, dass er jeden Geschmack eigentlich für jeden Geschmack passt, oder? Und du hast ja eben diese Frische, diese Mineralität vielleicht auch und das passt auch zu verschiedene Essen. Ja. Und deshalb ist es ein Wein, der sehr divers ist. Oder ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, ja, jetzt auf versatile und universell ist das bessere Wort, ja, glaube ich. Ja. Das ist die Idee.
Genau, aber könnt ihr nicht mal was machen, was so ein bisschen Restzucker hat, also was so ein bisschen süßer ist?
Ja, das ist nicht unsere Philosophie. Okay, wir wollen wirklich in diese frische Trockenheit auch bleiben. Das ist unser Stil.
Gibt es denn Provence Rosé? Also ich habe das Gefühl, also wenn ich Provence Rosé höre oder weiß, wir machen also trinken Rosé aus der Provence, dann ist bei mir immer schon so, ich bin so ein bisschen, also ich mag Weine, auch wenn sie ein bisschen Zucker haben. So. Und dann ist bei mir immer schon so, schade. Ja. Da werde ich Zucker
trinken, wobei nicht
auf meine Kosten kommen. Ja. Oder gibt's das?
Glaube ich nicht. Nee? Also ich habe noch nichts probiert. Also
ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist...
Also klar ist es, aber natürlich mit mehr Zucker macht es natürlich eher auch satt. Man will ja versuchen, dass eben dieses Salzige zu haben mit dem Essen, wenn du dort sitzt, dann kommen die Fischer quasi in der romantischen Vorstellung, kommen rein mit ihren Fängen und wird dort verteilt an die Restaurants und dann gibt's gleich hier ein Stück Fisch mit Beurre Blanc und dann passt eigentlich das nicht so gut dazu.
Ein süßer
Wein und das ist also die Kultur, die Esskultur und die Trinkkultur, die gehen ja immer einher mit den jeweiligen Regionen. Ja. Ne? Und wenn du dann natürlich aber, sag ich mal, eine deftige Wurst hast und geräucherten Schinken und dann kannst du an der Mosel auch einen wunderbaren Kaffee trinken mit der Süße und das balanciert das wunderbar aus. Mhm. Und da hätten es die Weine dann eher schwerer. Also ich glaube, das geht dann eben mit einher. Aber die Frage ist ja, Axel, wenn genug Frucht da ist, kann es ja trotzdem trocken sein und dir schmecken.
Das kann es durchaus. Und ich weiß ja auch, dass die... Aber ich wollte es nochmal überprüfen oder nochmal fragen, ob das wirklich so ist, dass in der Provence alle Rosés wirklich sehr, sehr trocken sind.
Ja, ich glaube, das ist generell richtig. Ja. Aber es gibt natürlich sehr unterschiedliche Weinstile zwischen den Häusern. Jeder Kellermeister hat seine Vision, hat seine Philosophie. Und es gibt Weine, die zum Beispiel in Fässern fermentiert werden. Und das schafft natürlich viel mehr Struktur und viel mehr Körper und so weiter. Aber das ist eine Philosophie, oder? Die jeder Kellermeister für sich hat. Und wir haben diese Philosophie, dass wir auf die Frische arbeiten und wir probieren von der Ernte der Traube bis zur Flasche diese ganze Frische zu erhalten. Also wir kontrollieren die Oxidation, die Tannine, die Farbe, die sehr hell ist, die kommt dadurch, dass wir nicht mechanisch pressen, sondern dass der Saft von alleine rausfließt. Deshalb haben wir nicht so viel Kontakt mit der Haut der Trauben. Und das ist das, was wir probieren, sozusagen wirklich durch die Banktür zu kontrollieren.
Das System in der Provence ist ja so, dass es sehr viele Traubenanbauer gibt und die quasi Winzer oder Negos quasi das so zusammenkaufen. Ja. Wie viel habt ihr denn selber prozentual an Weinbergen und wie viel braucht ihr denn, um den Weltmarkt
abzuschließen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ein Großteil unserer Produktion, da kaufen wir Wein und Trauben ein. Bei Winzern und bei dieser Kaff-Kooperativ. Ja. Hat jetzt den Namen nicht auf Deutsch, aber...
Hört sich auf jeden Fall viel netter auf Französisch an. Okay, bei einer Genossenschaft, würde man sagen.
Bei einer Genossenschaft, ja, genau. Und da haben wir natürlich langfristige Zusammenarbeit seit mehreren Jahren und wir suchen uns die richtigen Weine aus oder die richtigen Trauben, wir machen selber die Assemblage nachher und das ergibt unser Stil, weil wir wollen auch einen konstanten Stil haben über die Jahre. Das macht wahrscheinlich ungefähr 80% unserer Weine und das sind die drei ersten Weine, die wir hier sehen, sind Weine, wo wir einkaufen. Also und stille Weine und Trauben.
Dann habt ihr jetzt keine Weine, die nur von diesem Weingut kommen?
Doch, eben, das werden wir später ein bisschen entdecken können.
Okay.
Mhm. Ja, okay. Und
der Wein kostet, sage ich so um die 18 Euro.
Ja.
Sag ich jetzt mal. Genau. Glaube ich, ich habe noch gar keinen Preis gesehen vom aktuellen Jahrgang. Und ich denke mir jetzt quasi in diese Phase hinein, wo ja der Alkohol ein bisschen verflucht wird. Ich stelle diese Frage jetzt nur, wir sind auch gleich wieder positiv. Denke ich mir, Mama, wer soll diese Mengen trinken, die da auch aus der Provence kommen, von Roséwein. Andererseits waren heute österreichische Winzer da, die auch gesagt haben, okay, wir machen jetzt ganz viel Rotwein raus und machen Weißwein, pflanzen dort Weißwein oder pfropfen es um oder machen eben Blonde Noirs oder Rosés, um den Markt mehr zu füllen. Mhm. Kann es also sein, dass ihr, also diese Gruppe Elfamar, dass die Leute weniger Rotwein trinken, dass das vielleicht sogar die Kraft eurer Gruppe ist, weil ihr so den Fokus habt? Oder ist es nur ein Zufall, dass die Menschen immer weniger Rotwein trinken? Wir haben gestern erfahren, selbst die Chinesen, die jungen chinesischen Leute, die so ein bisschen den Trend jetzt vorgeben, trinken viel mehr Weiß und Rosé. Davor wurde eigentlich nur Rotwein getrunken in dem ganzen Land. Und auf einmal ist es auf einmal ein Riesenmarkt. Ja. Weil ich von der Power traue ich euch das schon zu, der Gruppe, dass ihr sogar das so ein bisschen mit...
Ja, das finde ich schön, dass du uns so empfindest, aber ich glaube, wir sind ganz, ganz klein in dieser großen Weinwelt. Oder? Okay. Wir sind wirklich minimal. Wir haben vielleicht Häuser, die sehr inspirierend sind, die als Marke sehr inspirierend sind. Das ist das, was wir wahrscheinlich sehr gut machen können, aber letztendlich sind wir ganz klein. Ich glaube, das ist ein genereller Trend, dass vielleicht jüngere Generationen nach Produkten suchen, die ein bisschen frischer sind, die leichter sind zu trinken, die man auch teilen kann, die auch vielleicht ein bisschen weniger beeindruckend sind. Wenn du von Chinesen sprichst, den Markt kenne ich ein bisschen. Eine Zeit lang waren diese Top-Rotweine, die so erfolgreich waren, die waren da, weil es auch ein Statussymbol war. Das war diese Geschenkkultur auch, die eine ganz große Rolle gespielt hat. Und jetzt kommt eine neue Generation und die will ein bisschen relaxter sein und Wein genießen, einfach für den Spaß, für das Produkt. Und deshalb, glaube ich, gibt es einen Trend wieder ein bisschen mehr zu Weiß, Rosé oder andere Art von Getränken, die ein bisschen leichter sind, glaube ich.
Also ich kann mich erinnern, natürlich viele unserer Mitglieder, die auch in der Provence entweder urlauben oder dort auch noch eine Immobilie haben, vor vielen Jahren, sei mal vor 20 oder so, haben die immer gesagt, so ja, das trinken wir immer vor Ort, Minütiv.
Ja.
Und es gab es hier quasi eigentlich fast noch gar nicht. Und dann hat das Elfamar gekauft und das ist natürlich die Macht. Auf einmal findest du überall Minütiv und daraus wird dann so ein weltweites Produkt eben dann generiert.
Ja.
Aber der Ursprung ist eben, dass es die Leute dort vor Ort auch trinken, was ich erst mal immer gesund finde.
Ja.
Kannst du vielleicht dazu was sagen, wie viel von eurem Wein bleibt im Land und wie viel geht irgendwo hin und was sind denn die wichtigsten Märkte?
Ja, ja, genau. Also die Wurzeln, wie du sagst, die sind wirklich in Saint-Tropez. Das heißt, das Ganze hat angefangen. Saint-Tropez ist ein kleines Dorf, sind 4000 Einwohner.
Wahnsinn.
Das heißt, diese Generation, die sind zusammen auf der Schule gegangen, weißt du? Und da ist Minuti ist mit Saint-Tropez groß geworden. Und
Louis Dauphiné auch.
Dauphiné auch.
Kommt er daher?
Ja, aber diese Filme mit dem Jean-Marie von Saint-Tropez, das ist groß geworden.
Ja. Und das heißt, alles hat in Saint-Tropez angefangen und dann wurde es nach Paris getragen, da wurde es in den französischen Alpen getragen, wurde es nach Bordeaux getragen und so weiter. Und dann langsam wurde es auch ein bisschen außerhalb von Frankreich getragen. Aber am Anfang ist die Familie in den internationalen Orten gegangen, wo die Besucher von Saint-Tropez auch gegangen sind. Also die Besucher von Saint-Tropez, die sind im Sommer in Saint-Tropez, aber im Winter sind die in Saint-Barth, in Miami, in Dubai. Und da ist die Familie hingegangen. Und so hat sich Minuti so nach und nach aufgebaut. Weil weil die da Freunde hatten in der Gastronomie. Und jetzt kam halt ein Zeitpunkt, wenn man die Marke weiterentwickeln will, dann war das interessant natürlich, sich an eine Gruppe anzulehnen, die halt eine Distributionskraft hat und die ermöglichen wird, ein bisschen den nächsten Schritt zu machen. Aber um konkret mal auf deine Frage zurückzukommen, 50% verkaufen wir noch in Frankreich. Also Frankreich ist wirklich unser Markt, oder? Okay. Das ist
ja, aber es ist so, dass die Franzosen auch weniger trinken jetzt. Ist das nicht so auch?
Ja, oder vielleicht oder ein bisschen, so.
Aber nicht jetzt erklärt.
Also ich sehe es nicht so sehr, in meinem lustig, Freundeskreis zumindest.
Die drei Winzer, die ich heute da war, kannst sagen, österreichische Winzer waren mich besuchen. Ja. Heiser Neumann, Wieninger, Gernot und Heike Heinrich und Fred Leumer, die alle gesagt haben, dass es ihnen eigentlich ganz, ganz gut geht, dass sie nicht weniger verkaufen als davor, dass sie mehr dafür tun müssen.
Ja, ja, es klar, ist ein natürlich. Bisschen
quasi, der Deckungsbeitrag ist gesunken, es ist mehr Aufwand. Ja. Aber trotzdem werden die Weine noch getrunken, was mich erstmal gefreut hat. Weil man hat ja manchmal das Gefühl, dass ja überhaupt keiner mehr irgendwas trinkt. Ja. Wenn man so die Presse verfolgt. Aber zum Glück, also wir sind sowieso ein kleiner Ort, die Hanse Lounge, aber zum Glück wird dann trotzdem schon auch noch getrunken.
Ja,
und
unser Job ist, Kunden zu besuchen, Flaschen aufzumachen und dass die
gestern
das
erfolgreich
genießen. So geht es weiter. Ja. So geht die Geschichte weiter.
Apropos weiter, ich habe einfach schon mal heimlich eingeschenkt den Prestige Rosé.
Ja.
Da steht einfach nur Minuti Prestige.
Genau.
Das ist quasi, welcher Wein war denn zuerst da in der Geschichte oder gab es die beide schon immer zeitgleich?
Die gab es eigentlich immer, aber die haben sich ein bisschen bewegt so in der
Ausrichtung.
In der Ausrichtung, ja. Aber die gab es eigentlich immer. Minuti Prestige ist für mich ein bisschen das Flagship oder die Ikone, was Minuti-Stil richtig prägt. Oder? Und das sieht man auch ein bisschen im Design der Flasche. Da geht es wirklich um Eleganz. Und das ist das, was wir probiert haben, auch mit der Flasche, mit dem Label auszudrücken.
Ja.
Das ist das, was der Wein eigentlich, was wir probieren auszudrücken mit dem Wein.
Ja.
Und, da ist auch schon ist natürlich Grenache, aber wir haben auch ein bisschen Roll drin, also dieses Vermentino. Mhm. Und ich glaube, das schafft eben diese ein bisschen vielleicht geradlinige Aromatik. Mhm. Ich weiß nicht, wie Sie das jetzt empfinden. Ne?
Das würdest du sagen, in der Nase der Vergleich zum vorherigen?
Deutlich zurückhaltender, überhaupt nicht so laut. Also M. Diminuti ist bestimmt etwas expressiver.
Ja.
Also springt dich gleich an mit allem, was auf der Flasche aufgezeichnet ist, kommt dir das gleich in der Nase entgegen. Und hier ist es fast, du hast ein bisschen diese rote Frucht, aber weiß nicht, wenn du reinriechst, müsste es nicht Rosé sein, wenn du die Augen zu hast und du es jetzt nicht siehst. Ne? Was ich erstmal schon mal gut finde, weil ich tue mir relativ schwer dann, auch in dieser Flut von Rosés, dann mich dafür zu begeistern, ehrlicherweise. Aber es hat was mit Stimmung zu tun und es hat natürlich auch, in Hamburg ist eben nicht die Côte d'Azur und die heißen Tage werden nun hier auch mehr, aber sind es eben nicht so viel und dann suche ich eher Weine, die wie der quasi ein starkes Rückgrat haben, auch präziser sind, nicht so über die Frucht kommen,
klarer
sind, genau, die Säure ist ein bisschen frischer, der Wein ist vibrierender, er hat mehr Action, er bleibt länger. Das finde ich ist schon eine ganz andere, ein anderer Wein. Aber ich verstehe, wenn man den ersten lieber mag, weil ich das komplett verstehe. Und ich weiß gar nicht, wenn ich mit meiner Frau, würde sie vielleicht auch den ersten lieber mögen, aber ich wäre wahrscheinlich bei dem M. Diminuti schneller satt nach einem Glas. Ja. Und hier hätte ich jetzt das Gefühl, bei dem Prestige, das könnte ich schon, könnte ich mich schon durch
die ganze Flasche. Da kann man sich gut vorstellen, ne? Mit einer Meeresfrüchteplatte vielleicht, das fängt dann richtig zu vibrieren.
Also und, Austern oder so?
Austern, genau, ja.
Aber aber da muss, also um diese Säure aufzufangen, muss es doch irgendwas geben, was da wirklich gegen anstinkt, oder?
Kennst du so viel Säure?
Ich weiß nicht, ich finde schon das. Also ich spüre die Säure deutlich. Mhm. Vielleicht ist aber kann sehr subjektiv sein. Ich mag den sogar lieber als den ersten, weil da finde ich, also ich finde auch, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber ich würde, also ist er vielleicht nicht ganz so trocken wie der erste, oder ist das?
Nee, ich glaube, das ist beides auf dem gleichen Level, weil das wird sehr vergleichbar gemacht. Das ist hat mehr mit der Assemblage zu tun.
Ja.
Dass wir halt ein bisschen mehr diese Gradlinigkeit.
Also in dem alten, ich habe nur einen alten Zettel hier von HWS von 0,4 Gramm auf den Liter. Also das ist schon wirklich sehr gering. Viel trockener geht's nicht. Okay. Bei 5,3 Gramm Säure, was tatsächlich relativ wenig ist. Also im Vergleich zu deutschen.
Ach so, ja.
Ne? Also,
ja.
Aber,
ja. Aber es kommt immer auf das Verhältnis so ein bisschen.
Genau, das ist entscheidend, wie sich das auch anfühlt. Ja. Was du aber hast, finde ich, und wir sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen dran gewöhnt jetzt, so dieses leichte, diese leichte Bittermandel, dieses leichte am Ende, das ja auch nochmal ein bisschen Spannung gibt und nochmal ein bisschen mehr am Gaumen vibriert, wenn es eben hinten mit dieser leichten Bitterkeit und diesen Trinkfluss eigentlich anregt, im Gegensatz zu dem ersten, wo die Frucht eher dominant ist. Auch eine schicke Flasche. Und dann kann man das so machen, also dass man das vorher, also ihr wisst vorher schon, alle unsere Weine werden 12,5 Alkohol haben.
Ja, klar, das kontrollieren wir.
Ja.
Wir probieren, erstens muss man zum richtigen Zeitpunkt ernten natürlich, weil der Zuckergehalt, der bewegt sich, je nachdem wie die Maturität der Trauben. Und das ist für uns sogar eine riesen Herausforderung, weil wir ernten immer früher. Also letztes Jahr haben wir am 13. August angefangen, da war 40 Grad draußen am Tag. Das heißt, die Maturität der Trauben, die entwickelt sich rasant schnell. Und wenn du da den Slot nicht erwischst, dann hast du auf einmal viel zu viel Zucker. Und da müssen wir sehr schnell sein und richtig am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ernten. Und so kontrollieren wir eigentlich
diesen. Kann man das denn, wenn man jetzt nicht schnell genug war, kann man irgendwie noch mit irgendwelchen Kniffen den Alkohol noch runterbekommen?
Ja, weil das ist natürlich eine Assemblage, oder? Das heißt, du kannst bestimmte Parzellen, die können vielleicht ein klein bisschen mehr Zucker haben, aber dafür erntest du andere Parzellen, die vielleicht ein bisschen mehr in der Säure noch sind. Und, und so kannst du durch die Assemblage kannst du das hinkriegen, oder? Das so funktioniert.
Also nicht immer früh anfangen, damit du Fässer hast, die eben sehr wenig Alkohol und viel Säure haben.
Genau.
Mit dem kannst du dann
kannst du spielen.
Also dann erntet man auf jeden Fall ein paar Sachen zu früh, weil man, damit man...
Ja. Okay, um den Puffer zu haben, aber das macht nicht nur die Provence, das macht auch die Pfalz oder der Rheingau, um einfach, das macht Südafrika, da habe ich es auch schon gesehen bei Winzern, um einfach zu sagen, ich weiß ja nicht, was in den nächsten Wochen passiert.
Ja, aber es kann ja sein, dass man den Rest perfekt erntet und dann hat man ganz viel Puffer, den man weg.
Und da macht man dann irgendwas, verkauft das oder irgendwas.
Aber das wird ja zusammengestellt aus 15, 20, 30 teilweise verschiedene Weine oder die separat nachher auch fermentiert werden. Und das ist da die Magie nachher vom Kellermeister, dass er sich vorstellen kann, wie wird der Wein sich weiterentwickeln und dass er genau jedes Jahr das so hinkriegt, dass wir auch ein bisschen diese Konstanz haben im Stil. Also du wirst bei Minuti keine großen Unterschiede finden von einem Jahrgang zum anderen, weil wir probieren, diese Konstanz zu halten. Und das ist die Magie von dieser Assemblage. Und
diese Konstanz, also das ist ja dann subjektiv, wenn ich jetzt den Wein trinke, also ich trinke ihn dieses Jahr und in 5 Jahren und denke, okay, das schmeckt ungefähr gleich, aber kann man das auch messen? Oder also
ich glaube, das ist eine reine Geschmacksfrage. Ja? Also weiß nicht, ob man das messen kann. Also wenn du die 25er Flasche in 5 Jahren trinkst, dann hat sie sich total anders entwickelt. Da hast du eben viel an Frische verloren.
Das ist klar. Nee, ich meine...
Aber also wenn du den Jahrgang dann 30, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du es regelmäßig trinkst, dann wirst du das gleiche Gefühl haben. Mhm. Das ist das, was wir probieren zu machen.
Ja.
Du wirst das gleiche Gefühl haben im Mund, du wirst keine Änderung im Stil finden.
Mhm. Aber ihr könnt es nicht messen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, also gut, ich meine, die Säure kann man wahrscheinlich messen, aber...
Also du kannst Alkohol, du kannst pH-Wert, du kannst diese Sachen kannst du schon ein bisschen messen, aber nachher die Aromatik, das ist natürlich etwas, was sehr jedes Jahr neu zusammengestellt werden muss, um diese Kontinuität zu haben, weil jeder Jahrgang natürlich jede Parzelle sich anders entwickelt.
Und seid ihr dann abhängig sozusagen von eurem Kellermeister, weil der das ja beurteilen muss letztendlich?
Ja,
also
komplett.
Okay.
Also es gibt zwei Personen bei uns, die sehr wichtig sind. Das ist die Frau, die sich um die Weinberge kümmert, weil das ist der Ursprung. Mhm. Und das ist der Kellermeister.
Okay.
Und was lustig ist, das ist ein Ehepaar bei uns und die arbeiten seit 35 Jahren im Haus. Also die haben wirklich ganz klar, die wissen ganz klar, was sie machen müssen, um den Stil hinzukriegen.
Aber ich wollte fragen, ob das nicht so ein bisschen gegen den allgemeinen Trend auch ist, wo man sagt, okay, das ist halt ein Jahrgang, der ist ein bisschen breiter und dann sind die Weine halt ein bisschen breiter und ein bisschen alkoholischer und das ist jetzt ein Jahrgang, da hat es geregnet im Mai und dann ist es nochmal im September und deswegen ist es einfach kühler und frischer und weniger Alkohol und ist vielleicht heute nicht so appealing, aber in 10 Jahren genial und der andere ist in 10 Jahren vielleicht aber schon zu alt.
Ja.
Das ist ja quasi die andere Herangehensweise.
Absolut. Ja, wir probieren nicht den Jahrgang auszudrücken, wir probieren einen bestimmten Stil fortzuführen. Das ist, das ist einfach eine Vision und ein bisschen eine Philosophie, die wir...
Okay, dann habe ich noch eine kleine, vielleicht ein bisschen ketzerische Frage.
Ja, ja, okay.
Wenn ich dir jetzt den Munitier hinstellen würde und den Galoppé und den Brad Pitt Wein und noch ein paar andere Sachen, würdest du denn dann deinen Wein herausfinden, wenn der Stil ja so ist, dass du sagst, wir wollen das ja jedes Jahr, jetzt bist du ja schon ein paar Jahre da, würdest du sagen, weil das ist ja vielleicht dann der Ansatz ja auch der anderen, oder? Die wollen ja auch alle ihren eigenen Stil haben und natürlich würden auch alle anderen nicht jetzt sagen, wir machen Rosés mit 14 Alkohol eingestellt, sondern 12,5 ist das, was der Markt aktuell auf jeden Fall super findet, 13, wenn es sein muss, aber besser wäre noch 12.
Ja.
Also wie würdest du das schmecken? Also
ich glaube schon. Also ich glaube schon, Galoupé ist eine ganz andere Art, den Wein zu machen.
Ein Single Cru,
Und du hast andere Trauben auch, die bei Galoupé verwendet werden. Zum Beispiel verwenden die Tiburin, das ist eine ganz spezielle Traube, die es fast nur in der Gegend gibt und die bringt einen ganz anderen Körper und da geht es darum, dass man eben diesen Weingefühl, dieses weinige auch herausstellt. Und da hast du bei Galoupé hast du Unterschiede von einem Jahrgang zum anderen.
Ja.
Da probiert man wirklich den Jahrgang darzustellen. Mhm. Oder wenn du uns jetzt mit Château d'Esclan zum Beispiel vergleichst. Oder? Château d'Esclan, die Vision ist ja, eine der schönsten Weine von der Provence zu machen und ein bisschen in Konkurrenz zu sein mit Burgund. Oder? Mhm. Und deshalb auch Fassgärung und so weiter. Und das sind auch Weine, die dann eine längere Haltbarkeit haben. Mhm. Das sind die Unterschiede. Und ich glaube schon, dass man das richtig unterscheiden kann und schmecken kann.
Und dann habe ich noch eine logistische Frage. Jetzt sagst du, am besten sind eure Weine ja immer, wenn die ganz frisch sind.
Ja.
Ja. Jetzt bin ich ein Weinhändler und kaufe 6.000 Flaschen und jetzt war der Sommer nicht ganz so gut bei uns und jetzt habe ich noch 2.000.
Ja.
Was mache ich denn, wenn jetzt der nächste Jahrgang kommt, dann muss ich ja den Leuten erzählen, muss ich dann so schnell den Preis reduzieren und wie kriegt ihr das denn auch hin, dass eure Lager genau ziemlich leer sind, bevor der neue Jahrgang verkauft.
Das ist eine riesen Herausforderung. Ist eine Zusammenarbeit eben mit unseren Kollegen dann in den Märkten und mit unseren Partnern in der Distribution. Wir probieren ja wirklich so kontrolliert wie möglich die Mengen einzuteilen, dass es eben nicht zu Überbeständen kommt. Und wenn es mal zu Überbeständen kommt, dann finden wir Lösungen zwischen uns. Aber ich glaube wirklich, die Idee ist, dass jedes Jahr zum Februar, März, April, das ist, sind ja nicht ein oder zwei Monate, die einen Unterschied machen, aber dass zum Anfang der Saison, sagen wir mal, der neue Jahrgang kommt, weil das ist das, was am meisten Spaß macht.
Ich hab gelesen, irgendwie 8 Millionen Flaschen im Jahr, kommt das hin?
Ungefähr, ja.
Wow. Ja. Ja, da muss man gut aufteilen, ne? Also, damit
da nicht so viel bleibt. Ja, aber weißt du, die Provence ist eine kleine Appellation letztendlich.
Ja.
Ne? Das ist die Hälfte der Champagner. Und Champagner ist ja nicht groß letztendlich in diesem gesamten Weinmarkt.
Ja.
Oder?
Ja.
Das ist die Hälfte, sind 15.000 Hektar, sorry. Mhm. Das ist die Hälfte der Champagner. Also das ist letztendlich ist es relativ klein.
Okay.
Ja? Man hat immer den Eindruck, weil die Marken so bekannt sind und so präsent sind, dass es groß ist. Aber eigentlich ist es klein.
Gérard Bertrand, wir hatten ja auch schon mal einen Podcast. Ist der eigentlich auch in der Provence oder ist der daneben irgendwie?
Der ist daneben,
Wie heißt die Region nochmal?
Das Languedoc, glaube ich.
Das Languedoc, genau. Also da wird auch viel gemacht.
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Macht sehr schöne Sachen.
Unterscheidet sich das eigentlich also von der Stilistik her denn im Languedoc und von der Provence? Also ist das was anderes von der Stilistik her oder ist das vergleichbar?
Ja, ich glaube, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube...
Er hört ihn übrigens auch, Rappetron, er hört unseren Podcast.
Ja, er ist live geschaltet und er wird einschreiten, genau.
Who is this guy? Who is this guy, Franck?
Nein, ich glaube schon, dass die Provence natürlich eine besondere Lage hat, hein? Dadurch, dass sie in dieser Region ist, die nahe auch an dem Meer ist, da gibt es bestimmte Böden und so weiter und da gibt es auch diesen Anspruch, eine bestimmte Qualität an Trauben heranwachsen zu lassen. Das ist eine Appellation, das heißt, da gibt es bestimmte Regeln, oder? Zum Beispiel die Erntemenge ist geregelt, zum Beispiel wie viele Rebstöcke du auf eine Linie haben darfst und so weiter und so fort. Und das beeinflusst schon, glaube ich, den Anspruch an der Qualität. Deshalb sind auch die Trauben in der Provence relativ teuer zu anderen Regionen. Mhm. Und das alles beeinflusst einen bestimmten Anspruch an Qualität natürlich. Ja? Je mehr man aufpasst, wie man sein Weingut bewirtschaftet.
Dann, kann man sagen, dass die Provence höherwertig ist?
Also ich würde sagen, ja. Heute ist es, also zumindest wenn du den Preis der Trauben anschaust, ist es eine Tatsache.
Ja. Und da möchte ich nochmal kurz einhaken, weil wir haben zwar schon mal drüber gesprochen, aber nur Axel für dich auch zur Auffrischung. Es gibt ja die Provence und dann es gibt die Côte de Provence.
Richtig.
Und das ist da ein großer Unterschied. Also, wo vielleicht unsere Hörer auch auf der Flasche schon mal wissen können, warum muss das so viel kosten oder warum kostet das nur so wenig? Wo würdest du sagen, ist der Hauptunterschied der Côte de Provence oder was zeichnet sie besonders aus?
Also, die Côte de Provence, das ist eben das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das hat sich ganz speziell auf Côte de Provence bezogen. Also, das sind eben diese Regeln, wie wir unsere.
Also, das Herzstück der Provence.
Das Herzstück der Provence, das ist die Lage. Und das ist, wie wir unsere Weingüter bewirtschaften, oder? Und den Anspruch an Qualität, den wir haben. Und dafür müssen wir halt mehr investieren und haben weniger Ernte und so weiter und so fort. Und das ergibt dann eine bestimmte Qualität.
Und es haben immer noch, also quasi, wenn 80% ihr quasi Partner habt, die Weine und den Wein auch teilweise eben schon fertig macht. Weißt du, wie weit diese Familien denn auch die nächste Generation dafür begeistern können? Weil in Deutschland ist es so, es hat jetzt gerade das zweite Weingut innerhalb eines Jahres an der Mosel aufgehört und ich habe einen ganz lieben Winzer getroffen auf der Provence, der mir gesagt hat, da werden noch ganz schön viele andere auch ihre Flächen zurückgeben. Und dann, weil ich ihn gefragt habe, von Höfel, sehr bekanntes Weingut auch, wer hat denn diese Toplagen jetzt dann genommen? Und er hat gesagt, niemand. Weil die anderen auch alle reduzieren wollen.
Aber was machen die denn damit?
Ja, na, das ist das Problem ist, die Natur, der ist es ziemlich wurscht, ob die das jetzt aufgegeben haben oder nicht, sondern das wächst ja einfach jeden Tag weiter. Und wenn so ein Weinberg ein Jahr nicht bewirtschaftet ist, dann sitzt du aus dem Urwald.
Ne? Aber die sagen, wir hören auf, aber wir kriegen kein Geld dafür, wir hören jetzt einfach auf.
Genau. Also du kriegst ja sowieso nicht wahnsinnig viel Geld, wenn du einen Weinberg verpachtest. Also wenn dir der Weinberg gehört und jemand anders betreibt ihn und du musst damit nichts tun, da kriegst du nicht wahnsinnig viel Geld. Da kriegst du vielleicht 2.000-3.000 Euro im Jahr.
Nachdem, okay, aber wenn es jetzt so eine Top-Lage ist, man verkauft den,
muss bewirtschaften und das muss jemand den Wein auch verkaufen, der daraus produziert wird. Ja. Und wenn dein Keller voll ist, dann hast du andere Ideen, also noch zusätzliche Rebflächen dazu zu bringen. Ne?
Ja. Also. Ja. Nee, das ist natürlich ein Thema. Wir haben es vorhin kurz angesprochen. Die Weinwelt ist schon ein bisschen im Umbruch. Man merkt schon, dass Konsumenten auch andere Sachen genießen wollen und können. Aber ich glaube, es gibt auch junge Konsumenten, die vielleicht ein bisschen weniger trinken, aber die auch sich schönere Sachen leisten wollen, oder? Und die in diese Welt eintauchen wollen, die ein bisschen mehr davon wissen wollen, die Geschichte, wie es gemacht wird und so weiter. Und ich glaube, deshalb sind Häuser oder Regionen, die halt auf diese Wertigkeit investieren, haben wahrscheinlich mehr Chancen, in der heutigen Welt besser durchzukommen als vielleicht Regionen, die mehr auf Masse machen einfach. Das ist dann mein Eindruck, so wie ich die Weinwelt heute verstehe.
Ja, aber du musst doch eben sagen, ich sage jetzt mal, Alexander Lörsch heißt der Winzer aus Leiden. Und der muss da in diese Steillagen und sein Kabinett kostet auch 18. Ja? Also ich sage jetzt mal, und hier kostet da auch 18 und du hast damit nicht so viel zu tun. Du kaufst es, hast vielleicht, ne, aber du hast selber nicht das Risiko und. Also das ist immer so, deswegen muss das einfach auch teurer sein, finde ich, diese Weine, weil nur das kann ein Anreiz sein, dass Leute das machen und sich da hinstellen und bei Wind und Wetter und bei Hitze, bei 40 Grad dann irgendwann auch trotzdem noch in den Weinberg gehen. Deswegen glaube ich, musste eben ganz viel von diesem Billigwein verschwinden und weil das kann sich nicht ausgehen.
Aber ich glaube extrem dran. Ich bin sehr positiv eingestellt zu der Weinwelt, weil ich glaube, es gibt so viele, wie du sagst, Winzer und Kellermeister, die Sachen machen, die einfach begeisternd sind, oder? Und es gibt ein Publikum, was immer mehr sich an bestimmte Erfahrungen oder Momente freut oder und bestimmte Produkte, die diese Geschichte erfahren wollen und erleben wollen. Und ich glaube, das wird sich weiterentwickeln letztendlich.
Ja. Wir hatten ja neulich Chandra Kurt hier und die sagte, dass wir nicht mehr so kompliziert über Wein sprechen dürfen. Und würdest du das unterstützen? Weil der Ansatz geht ja irgendwie in die Richtung, Marken zu machen, wo man nicht jedes Jahr neu interpretieren muss.
Ja. Ja, ich bin voll dabei. Ich glaube, dass es geht darum, die Weine zu genießen und Momente zu teilen. Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der bei uns für Joseph Phelps arbeitet, das ist Insignia, das ist eine der Top-Napa-Weine und so weiter. Und natürlich in diesem Weinbereich wird man sehr schnell sehr technisch, oder? Aber letztendlich geht es darum, dass man einen außergewöhnlichen Wein, in dem man sehr, sehr viel Herzblut reingetan hat, sehr viel Arbeit reingetan hat, den man teilen möchte. Und man möchte einen Moment, einen besonderen Moment mit seinen Freunden, seiner Familie teilen. Darum geht's, glaube ich. Und das müssen wir als Weingüter, müssen wir das, glaube ich, weiter treiben und weiterbringen. Und dass einfach Leute Spaß haben, unsere Weine zu trinken und es nicht zu technisch und zu kompliziert machen.
Also letztendlich eine Marketingaufgabe. Oder?
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Kommunikation und wie wir auftreten, wie wir darüber sprechen.
Ja.
Für uns ist es natürlich ein bisschen leicht, weil als Roséwein in der Provence sprechen wir viel über dieses Lifestyle und über diese Momente, die man ein bisschen relaxed am Strand erleben kann.
Ne? Sie hat ja auch gesagt, dass das Packaging muss fresher werden, nicht mehr so steif und. Ne? Also das ist zumindest einer der Ansätze. Ja. Kosten tut dieser Prestige-Rosé um die 30 Euro, glaube ich?
Nee, eher so 20, 25, zwischen 20 und 25.
Okay, perfekt. Und jetzt habe ich uns eingeschenkt schon den Weißen.
Ja, genau.
Ja, der sieht quasi genau gleich aus wie der Rosé. Nur, dass es, da muss man also wirklich schon mal die Farbe erkennen und hinten steht eben nicht Prestige Rosé, sondern Prestige Blanc, auch 2025. Ja. Wie hoch ist der Anteil von Weißwein am Weingut und habt ihr auch Rotwein übrigens?
Ja, wir haben auch ein bisschen Rotwein.
Okay.
Ja.
Und wie wichtig ist der Weißwein?
Also der Weißwein ist noch ganz klein.
Okay. Ist das Weißwein. Der einzige oder habt ihr noch einen
anderen? Nein, wir haben noch einen anderen. Okay. Der heißt Blanc et Or. Aber das ist ein Weißwein, den ich erstens persönlich extrem mag, den ich entdeckt habe, als ich zu Minuti gekommen bin. Ich habe auch gesehen, dass in Südfrankreich der immer mehr getrunken wird. Und jetzt haben wir angefangen, den auch ein bisschen in anderen Regionen in Frankreich weiterzutragen. Den haben wir jetzt auch in Miami gelauncht. Und wir sehen einfach, dass es richtig vorwärts geht. Weil ich glaube, das ist ein Wein, der auch hier genau im Minuti-Stil ist, oder? Das ist 100% Roll, also diese Vermentino-Traube. Hat, glaube ich, eine sehr schöne Aromatik und ist eine schöne Alternative zu Rosé. Ist vielleicht ein bisschen weniger saisonal, kann man auch im Winter vielleicht trinken. Und das zeigt, dass wir bei Minuti nicht nur Roséweine machen, sondern auch Weißwein. Und wenn ihr uns mal besuchen kommt in Südfrankreich, dann können wir auch mal den Rotwein probieren.
Guck mal, da können wir doch mal hinfahren, Michi.
Ja. Absolut. Ja. Eine tolle Exkursion.
Ja, vielleicht mit so einer Yacht. Habt ihr da so in Saint-Tropez so große Mega-Yachten, wo dann...
Wir nicht. Nee? Nein, aber es gibt sehr viele im Hafen.
Okay. Ja, vielleicht fahren wir mal mit so einer Yacht dabei hin.
Vielleicht bin ich Mitglied, der eine hat.
Das ist gut. Ja, das könnte
eine Idee sein. Ja, aber das ist doch jetzt... Axel, was sagst du jetzt?
Ja.
Das ist ein sehr saftiger...
Ja.
Juicy Wein,
wirklich. Ja, also irgendwie, als ich da reingerochen habe, dachte ich so, ach, fühle ich mich so ein bisschen befreit nach dem Rosé. Also du musst wissen, Provence, Rosé und ich, nicht Endgegner. Also ich finde es schon irgendwie interessant, aber jetzt die Nase, da geht viel mehr bei mir auf. Also es riecht schon ein bisschen, es riecht süßer. Es ist trocken, das weiß ich, es schmeckt ich, aber es riecht ein bisschen blumiger, ein bisschen fruchtiger, habe ich auch das Gefühl. So, das gefällt mir sehr gut. Im Geschmack auf den ersten Schluck, sage ich mal, so ähnlich, aber dann kommt das schon durch, dass es sehr, sehr trocken ist.
Ja.
Aber so insgesamt gefällt mir. Aber
es ist ein bisschen stoffiger, finde ich. Es ist eben saftiger. Was du hast, finde ich, und es ist, glaube ich, weil es einfach auch noch relativ jung ist. Axel, wenn du es mal runtergeschluckt hast und ein bisschen wartest und ein bisschen die Zunge so auf den Gaumen drückst, dann hast du so ein bisschen Gletschereisbonbon.
Ah ja, genau.
Ja.
Interessant. Ja, schön.
Das ist etwas, was es oft auch bei jungen Rieslingen und Weißburgundern gibt. Wenn man das noch auf dem Zettel hat, dann ja, also ich finde den Wein echt cool auch. Also und ich glaube, das ist jetzt schon etwas für Leute, die haben wir auch immer wieder, die sagen so, ich brauche etwas mit nicht ganz so viel Säure.
Ja.
Und der wirkt einfach säuremilder, auch wenn wahrscheinlich der Analysewert, wobei, weiß ich nicht, aber auch nur so bei 4,95 Gramm Säure oder so auf dem Liter sein, das wird nicht so viel sein. Und dadurch wirkt es einfach, sag mal, bekömmlicher.
Ja, das stimmt.
Ja. Und gerade hier in Norddeutschland sind schon die Leute, ich meine, uns hören ganz viele von überall her, aber in Norddeutschland besonders sind die Leute oft sehr säure, sensibel.
Ja,
ja, okay. Und dann braucht man eben solche Weine, die nicht süß sein sollen, weil die Säure ja trotzdem da ist, ja, sondern die einfach von Grund auf ein bisschen weniger Säure, und das geht eben nur in eher wärmeren,
ja,
in wärmeren Regionen. Ja, ja.
Schön.
Ja. Ja, was kostet der?
Ist das, ist auch, auch gleich wie der
gleicher Rosé. Preis.
Gleicher,
okay,
Preis, ja.
Okay. Und dann haben, genau, wir jetzt noch zum Abschluss, mhm, Chateau Minuti 281. Also das ist ja schon mal, da steht ja schon mal Chateau Minuti drauf.
Ja,
genau. Also, und es hat oben so ganz, die quasi das obere Drittel der Flasche ist in so einem Blau gehüllt. Blau wie der Himmel und der Ozean, oder?
Der Ozean.
Blau, ja, genau, wie wir gleich über die Flasche ausgedrungen haben.
Das war die Idee. Da soll ich zuerst über den Blau sprechen dann vielleicht.
Ja.
Also das war ein bisschen eine Inspiration auch der Familie, der zwei Brüder, die das geführt haben. Die haben das 2015, haben die das erste Mal 281 gemacht. Die wollten ein bisschen von Saint-Tropez an der Welt weitergeben, oder?
Und,
ja, gerne. Es gibt besondere Momente in Saint-Tropez, wo dieser Mistralwind, mhm, vom Land Richtung Meer bläst, und dann wird die Luft auf einmal glasklar. Mhm. Ist ein bisschen, wenn man in Bayern ist und mit dem Föhn, dann sieht man auf einmal die Berge, hat man das Gefühl, die Berge sind vor den Augen, und dann ist das Meer richtig schön glatt, schön ruhig, und dann kommt diese Farbe raus. Diese dunkelblaue Farbe. Und das ist wirklich eine typische Farbe von der Region. Das ist das, was die weitergeben wollten. Und den Namen 281, was könnte es sein? Diese Nummer.
Hausnummer.
Nee?
Der Klon.
Pantone-Farbe.
Von dem Blau.
Pantone-Nummer von dem Blau.
Ah.
Und da merkt man, dass diese Brüder einfach auch bereit waren, ein bisschen kreativ zu sein und, ja, klassische Codes ein bisschen zu brechen und ein bisschen spielerisch damit umzugehen. Und wenn Sie jetzt in Saint-Tropez zum Beispiel in einem Restaurant gehen, ist diese Flasche sehr schön, weil wenn sie in einem Eiskühler drin ist, mhm, weiß jeder, dass sie eine 281 trinken, mhm, weil man den blauen Hals sieht.
Ja, okay.
Ja?
Okay. Und dieses Auslaufende, das ist jetzt einfach Design, dass das so als Tropfen aussieht.
Ja, genau, das war einfach, ja, eine kreative.
Ja, also sieht auch gut aus. Ja, ja, also sieht, also die Flasche ist Hammer.
Genau.
Hammer.
Aber der Wein drin ist auch interessant.
Ja,
ja? Und wir haben vorhin über Négoce und Chateau-Weine gesprochen. Minuti hat ungefähr 220 Hektar, wo wir mit diese Chateau-Weine machen, die wir selber bewirtschaften. Und natürlich gibt es einen besonderen Anspruch, noch einen stärkeren Anspruch, um diese Rebflächen zu bewirtschaften. Und 281 ist eine ganz besondere Selektion an Parzellen, wo wir alte Rebstöcke, die so 60, 70 Jahre alt waren, weiterverwendet haben, geklont haben, so dass wir diesen Ursprung noch behalten, haben eine sehr geringe Erntemenge, so dass wirklich diese Trauben eine ganz besondere Qualität entwickeln. Wir haben auch eine Parzelle, 15 Hektar, die in Ramatuelle ist, das gerade, mhm, gegenüber dem Meer liegt, und dadurch wird diese Parzelle laufend von diesem Wind, was vom Meer kommt, mhm, getrocknet und beeinflusst. Mhm. Und vielleicht findet ihr dann ein bisschen diese Salinität in dem Wein, die ein bisschen von diesem Einfluss kommt.
In der Nase ist es auf jeden Fall anders und auch richtig cool, aber ich weiß nicht was.
Ja.
Kommst du da?
Also ich finde es richtig gut. Ich mag den Wein wirklich gerne. Ich finde, er ist erstmal extrem elegant. Ich finde ihn wahnsinnig balanciert. Mhm. Er ist sehr, dieses Zucker, Säure, Frucht, sehr, sehr harmonisch. Kommt gar nicht so über die Frucht. Ich habe ein bisschen dieses Rotbeerige, was leicht Kräutriges. Finde ich eine sehr gute Struktur, eine gute Stoffigkeit, mhm, und trotzdem auch eine Brillanz, eine Klarheit.
Ja.
Mhm. Also mich nervt das überhaupt nicht, aber wo mir die andere Frucht eher schon mal nervt dann oder triggert, wo ich denke, ach, muss ich das wirklich die ganze Flasche austrinken? Muss ich nicht, aber ja, war eigentlich der Ursprungsplan. Und das finde ich halt eben am Ende dann diese Salinität extrem, also dieses Salzige im Mund, wenn es raus
ist, ja,
jetzt
ja,
richtig, genau, fast quasi, wird man durstig, wenn man, ja, das getrunken hat. Also so salzig ist das.
Ja, ja, genau, ja, genau.
Ja.
Genau. Also das ist mittlerweile ein bisschen unsere Ikone geworden.
Kann ich nochmal den Prestige dagegen probieren? Also
Rosé, den Rosé?
Den Rosé, ja.
Rosé, ja.
Mhm. Das, ich musste auf
Axel Voss, ja, Vor- und Zurücktrinker, das sind die echten Profis.
Ja, weil ich habe das Gefühl, also das was ganz anderes jetzt ist. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das dadurch kommt, dass ich den Weißen jetzt hatte.
Mhm. Wirst du uns gleich sagen.
Ja,
gleich sagen. Preislich liegt der bei um die 60 Euro.
Ja, genau, 55,
ja.
60.
Ja, genau. Ja. Also das ist dann auch nochmal, gut, das Doppelte, aber das ist dann der... Eben der tatsächliche Flagship-Wein.
Das ist unser Flagship-Wein.
Ja, okay. Genau. Ja, diese Grape, also jetzt, ich habe den Prestige jetzt dagegen nochmal getrunken und da habe ich viel mehr diese Grapefruit irgendwie mit drin. Was ich hier irgendwie mochte, aber da ist das irgendwie viel eleganter, was du sagst, ne? Dass es mehr reduziert ist. Und hier habe ich das Gefühl, dass es irgendwie irgendwie viel kantiger ist.
Ja,
also, auch durch die Säure vielleicht.
Ja.
Ist da weniger Säure drin oder ist. Also in dem Chateau-Minuti?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt nicht so direkt beantworten. Aber ich glaube, der Eindruck ist auf jeden Fall richtig. Das ist einfach füllender, oder? Das hat diese mehr Struktur und dadurch gibt man diesen Eindruck.
Aber ist es auch, was bei euch wächst, ist das auch vor allem Grenache?
Ja, das ist vor allem Grenache. Also das ist ein Großteil dieses Grenache. Das sind eben diese alten Grenache-Rebstöcke, die ganz besonders sind, in besonderen Lagen. Mhm. Da ist auch, das wird auf wie sagt man das, Schistböden, ne? Da kommt auch viel Mineralität.
Ja, Schiefer.
Schiefer, ja, genau, da kommt viel Mineralität oder in dem
Wein. Und ist das auch ein Wein, wo du sagst, das ist am besten in 26, 25 trinken oder sagst du, ja, wenn der 2-3 Jahre alt ist, ist anders, aber ist schon auch noch richtig gut oder sagst du auch
nicht? Nein, das bleibt richtig gut. Also ich habe letztens eine Magnumflasche in 21 getrunken, die war richtig gut. Mhm. Aber trotzdem hat man die Frische ein bisschen verloren. Mhm. Ja, und deshalb glaube ich auch hier, gilt ein bisschen diese Idee zu sagen, wenn man unseren Stil wirklich erleben möchte, dann sollte man eigentlich den aktuellen Jahrgang genießen. Und das bringt nicht viel, das zu lagern, also für unsere Weine.
Mhm. Wie teuer ist der jetzt?
So um die 55, 60.
55, 60, ja. Hatte ich nicht
bekommen. Ja, genau.
Ja. Ja, es gibt ja, also wir hatten, glaube ich, mal einen, der hatte über 100 Euro gekostet.
Aber das ist ein eigenes Weingut, das ist ja Rapetron, das habe ich auch besucht. Das hat, glaube ich, 4,4, 4,5 Hektar.
Ja.
Und das ist so ein kleines vergessenes Tal, also du musst auch erstmal hinfinden.
Aha.
Und da hat wirklich auch alles dort die Tanks und alles in dem gleichen Shape wie diese Flasche. Also das ist schon auch echt ein super Prestigeprojekt. Ich glaube, der kostet 250 oder 300 Euro, dieser Rosé. Ja.
Also. Aber im Großen und Ganzen ist bei Rosé sozusagen, gibt es schon so einen Preisdeckel. Also es geht jetzt nicht so
auf
Weißwein oder Rotwein, ne? Dass es da irgendwie...
Ist so. Also ich glaube, das, was wirklich so getrunken wird, ist eben im Einkauf zwischen 16 und 20. Das ist die Mehrheit. Das ist das.
Ich müsste noch einen kleinen Schluck von dem Chateau München.
Ja.
Darf ich dir das sagen? Ja, sehr gerne. Danke.
Ja, nee, der Hauptmarkt ist natürlich hier in dem Bereich.
Ja, genau, das ist klar. Ja.
Wollt ihr noch was?
Ja. Ich bin.
Dankeschön.
Ja. Und was trinkst du denn, Frank, wenn du jetzt nicht deine eigenen Rosés trinkst? Jetzt, der du in Deutschland gelebt hast. Für ein großes Haus, wo ja auch viele tolle Champagner von Öftico über Krug und Dom Perignon und Ruinart.
Ja, das ist eine
ganz... Was gibt es denn zu Hause am Tisch, wenn es was zu feiern ist? Wenn du heute Abend nach Hause kommst und sagst, Hamburg war ein guter Besuch, heute gönnen wir uns was.
Ja, also wir haben das Glück, dass wir natürlich sehr schöne Weine haben. Deshalb trinke ich sehr viele Weine von unserem Haus.
Okay.
Ich finde Cloudy Bay ist super schön, weil du eben diesen Sauvignon Blanc-Ausspruch hast, sehr aromatischen Ausspruch hast. Mhm. Aber ich trinke auch sehr gerne ein Numancia zum Beispiel. Mhm. Numancia aus der Toro.
Mhm. Haben wir auch
getrunken. Weil habt ihr auch gestern probiert, weil einfach du auf einmal diese Kraft hast. Oder die kommt. Also es kommt immer darauf an, was du Lust hast, was dabei gegessen wird, mit wem du zusammen bist und so weiter. Aber es ist diese Spannung halt zwischen Weinen, die leicht sind zu trinken und Sachen, wo du manchmal ein bisschen mehr
Power möchtest. Aber alkoholfrei, ist das ein Thema bei euch?
Ja, natürlich ist es etwas, was uns beschäftigt, weil das ist ein Markt, der wächst. Mhm. Das Thema ist einfach, bisher wissen wir nicht, wie wir ein gutes Produkt alkoholfrei machen können.
Ja.
weil wir möchten schon dieses Erlebnis weitertragen und nicht nur einen alkoholfreien Wein auf den Markt stellen. Und das ist super schwierig zurzeit. Also wir kennen noch nicht die Technologie, die uns ermöglichen würde, etwas zu machen, was auf diesem Niveau ist, alkoholfrei.
Und würdest du sagen, dass das ein vorübergehendes Phänomen sein wird, alkoholfreie Weine, wenn nicht irgendwas erfunden wird, um ein gutes Produkt an den Markt zu bringen?
Ich glaube an Fortschritt, oder? Ich glaube an Fortschritt. Ich glaube, der Trend ist ganz klar da. Die Konsumenten suchen nach Alternativen, auch die alkoholfrei sind. Und der Fortschritt wird irgendwann mal wahrscheinlich uns ermöglichen, was zu machen, was sehr gute Qualität hat. Aber heute, für mich existiert es noch nicht. Zumindest für unser Anspruch. Das ist alles sehr, natürlich sehr, sehr persönlich. Aber der Markt wächst. Bier hat es ja gezeigt, oder? Dass man das machen kann. Ne?
Das stimmt, ja.
Ja?
Frank Flockley.
Ja.
Ein bretonischer Name.
Bretonischer Name. Ja, nur noch den Namen.
Toll, toll. Also genau, also hier dieser Chateau Minuti 281.
Ja.
Das kleiner. Versöhnt mich ein bisschen.
Du bist so ein bisschen ein kleiner Perlentaucher geworden.
Ja.
Kann sein. Mit vor und zurück und hier nochmal und da.
Aber der ist auf jeden Fall deutlich, also mir deutlich angenehmer als diese beiden, also oder als alles, was ich bisher aus der Provence getrunken.
Ja, okay, danke.
Also finde ich toll. Also
danke.
Flasche ist auch gelungen, also super.
Ja, ja, ich hoffe, ihr kommt uns mal schnell besuchen, dass wir das dort vor Ort erleben können, oder?
Alles in diesem Tanzschauspiel.
Ich war noch nie dort, aber ist das denn auch ausgerichtet für Besucher, Minuti?
Wir haben
viele Besucher im Jahr?
Ja, wir haben sehr viele Besucher.
Okay.
Wir haben um die 15.000 Besucher im Jahr, die vorbeischauen, die bei uns auch direkt einkaufen. Wir sind auf der Straße zwischen Saint-Tropez und Ramatuelle. Okay. Und da gibt es sehr viele Deutsche, die übrigens dort Villen haben. Ich sehe die ganzen Kennzeichen bei uns.
HH für Hamburg.
Ja, genau. Und es gibt viele Leute, die bei uns direkt einkaufen. Man kann auch das Weingut besichtigen. Also ihr seid sehr gerne willkommen.
Oh, vielen Dank.
Damit meint er natürlich auch alle unsere Hörer, die in dieser Ecke irgendwann mal sind. Genau. Und dann gehen sie vorbei und sagen, ich habe Frank kennengelernt im Podcast. Lustigerweise, man hat dich ja heute einfach gut kennengelernt auch. Ja, und man kann einfach sagen, man mag wahnsinnig gern mit dir Zeit verbringen.
Okay. Danke. Vielen Dank.
Total.
Vielen herzlichen Dank.
Warst heute.
Ja, vielen Dank.
Danke. Ja, auf ganz bald und aufs Leben. Wir sagen,
aufs Leben.
Santé aufs Leben.
Santé.